auch nur ein gewisser Teil des Milchpreises bleibt bei den Landwirtinnen. Und deswegen ist es auch gerade in dem Bereich so, dass die Landwirtinnen nicht mal kostendeckend arbeiten können.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier, um die normalpolitisch Interessierten unter uns zu vertreten. Mir gegenüber sitzt der fabelhafte Rasmus Andresen.
Hi, ich bin Europaabgeordneter für die Grünen seit 2019 und freue mich ganz besonders auf die heutige Folge.
Rasmus, wir sprechen heute über Landwirtschaft und da haben wir ja einen aktuellen Aufhänger. Es gab dieses Jahr schon Traktorblockaden auf der Autobahn, es gab brennende Strohballen, es wurde alles wahnsinnig dramatisch. Wir haben seit Januar Landwirtschaftsproteste, Bauernproteste hier in Deutschland. Und die protestieren gegen den Abbau von Steuervergünstigungen, die sie jetzt in Zukunft betreffen sollen. Und wir wollen uns heute angucken, was ist da eigentlich los? Ist diese Aufregung darum gerechtfertigt? Und insgesamt, wie wirken sich denn finanzpolitische Mittel in der Landwirtschaft aus? Du hast gesagt, du freust dich ganz besonders. Warum ist es dein Thema? Was ist daran so spannend?
Also zum einen, weil es ein super aktuelles Thema ist und gerade, ich würde sagen, unsere Gesellschaft auch ein bisschen spaltet. Es gibt ja die Bauernproteste nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Staaten. Und man merkt, dass es auch gerade dazu führt, dass einige Parteien ihre Landwirtschaftspolitik überdenken. Und deshalb ist das aus meiner Sicht sehr angesagt, darüber jetzt auch mal aus einer ökonomischen Perspektive zu sprechen, weil ich tatsächlich glaube, dass es auf ökonomische Fragen ankommt und vielleicht ein bisschen weniger auf die Frage, ob wir Umwelt- oder Klimastandards abbauen sollten.
Mhm. Wir haben einen ganz fantastischen Gast zu dem Thema. Das ist Dr. Beate Richter vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Herzlich willkommen. Hallo Beate.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz ein bisschen was über deinen Beruf und deine Expertise erzählen. Also Okay. Was hast du zu tun mit dem Thema Landwirtschaft?
Also ich arbeite beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Wir sind ein unabhängiger und politischer Think Tank und wir beschäftigen uns mit marktwirtschaftlichen Instrumenten im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik. Ich selbst habe Agrarökonomik studiert und habe dann noch sehr viel gearbeitet zu dem Thema Lebensmittelverschwendung, nachhaltige Innovationen im nachhaltigen Landmanagement und arbeite jetzt seit 2 Jahren ungefähr beim FÖS und fokussiere mich da tatsächlich auf ökonomische Instrumente im Agrarbereich. Also ich bin wissenschaftliche Referentin für Agrarpolitik und genau, schaue da, wie sind gerade so die politischen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft.
Anstoß für die großen Proteste der Bauern bei uns in Deutschland, aber ja auch in vielen anderen europäischen Ländern, war so, glaube ich, grundsätzlich die Agrarpolitik in den letzten Jahren, aber hier in Deutschland vor allem die Entscheidung der Ampelkoalition im Dezember 2023, wo es um die Streichung von Vergünstigungen für den Agrardiesel und auch um die Kfz-Steuerbefreiung gegangen ist. Mich würde sehr, sehr stark interessieren, wie sich das aus deiner Sicht darstellt und ob der Unmut der Landwirtin aus deiner Sicht eine Berechtigung hatte oder ja, wie du auf diese Agrarproteste, die so richtig am Anfang des Jahres begonnen haben, wie du darauf auch aus deiner Perspektive schaust.
Also die Agrarproteste haben gezeigt, dass gerade in der Landwirtschaft eine große Unzufriedenheit herrscht und zwar auf mehreren Gebieten. Also es hat sich nicht nur auf den Agrardiesel ja dann beschränkt oder auch auf die Kfz-Steuerbefreiung, sondern es ist eigentlich im Laufe des Prozesses auch klar geworden, es geht um die Gesamtsituation in der Landwirtschaft, die gerade einfach für Landwirtinnen nicht zufriedenstellend ist. Das hat auch mit politischen Rahmenbedingungen zu tun. Denn wenn wir jetzt uns die GAP beispielsweise anschauen, dann werden gerade Großbetriebe gefördert. Es erfolgt eine Flächenausschüttung. Also die Zahlungen erfolgen ja so, dass jemand, der viele Flächen hat, auch mehr Geld bekommt, dadurch, dass es pro Hektar ausgezahlt wird. Und das setzt einfach auch Fehlanreize an der Stelle. Also es wird nicht mehr die Produktionsweise gefördert, sondern und dahingehend nur noch, wer Flächenbesitz hat. Und das ist so ein Gesamtkonstrukt, was gerade in der Landwirtschaft nicht passt und wo auch alle Stufen mit einbezogen werden sollten. Also was nicht nur die Landwirte angeht, sondern dann auch sich auf die Produktion und weiter noch auf die Industrie und auch auf die Verbraucher auswirken muss. Also es wird gesprochen von der Transformation des Agrar- und Ernährungssystems, dass einfach ein Wandel gestaltet werden muss. Und ich glaube, das haben die Prozesse sehr deutlich auch gezeigt, dass es da einfach Positionen gibt, die gerade nicht passen.
Wir müssen noch mal ein bisschen aufdröseln und von vorne anfangen. Mhm. Wie ist denn der Landwirtschaftssektor strukturell aufgestellt, was dieses Thema Subventionen angeht? Du hast ja gerade schon Sachen anklingen lassen. Vielleicht kannst du uns da einmal durchführen.
Komplett von vorne bis hinten wird es schwierig. Da brauchen wir auch ganz schön lange. Mhm. Fangen wir vielleicht mit dem Wichtigsten an. Ich glaube, das wichtigste Instrument in der Agrarpolitik sind die GAP-Zahlungen, also die Direktzahlungen aus der ersten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik. Das ist sind EU-Zahlungen, die alle Mitgliedsländer der Europäischen Union bekommen und wo die landwirtschaftlichen Betriebe dann eben für ihre Flächen entlohnt werden. Das soll eine Art Einkommensstützung sein, um insgesamt auch die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten und dadurch als Einkommensstützung für die Landwirtinnen gelten.
Okay, also die EU sagt einfach nur dafür, dass ihr Land habt, dass ihr landwirtschaftlich bewirtschaftet, bekommt ihr schon mal Geld. Aber bedeutet das denn, dass landwirtschaftliche Betriebe könnten die sich nicht tragen ohne diese Subventionen?
Nein.
Okay.
Also nicht wirklich. Größtenteils machen die Subventionen, gerade die der Direktzahlungen, machen 40% des Einkommens von landwirtschaftlichen Betrieben aus. Das ist wirklich immens. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, wir haben in Deutschland sind 60% der Flächen auch verpachtet. Das heißt, wir haben dann noch das Problem, die Landwirtinnen bewirtschaften nicht ihr eigenes Land, sondern sie pachten Landflächen. Mhm. Und dafür, also sie müssen ja auch noch die Pacht entrichten. Und aufgrund der Direktzahlungen steigen diese Pachtpreise auch an. Und aufgrund der anderen Subventionen. Und da
steigt das an wegen der Direktzahlungen?
Naja, weil die Landbesitzer ja wissen, für das Land bekommen sie Geld.
Ah, okay.
Mhm. Egal, wie sie das jetzt nutzen. Mhm. Also man muss es nach bestimmten Richtlinien schon nutzen, aber das ist sehr niedrigschwellig. Und dieses Geld würden sie ja bekommen, nur dass ihnen die Flächen gehören. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich möchte auf deinem Land was anbauen, dann wird dafür eine Pacht fällig und die wird vereinbart dann mit den Verpächtern. Und somit kommt es dazu, dass aufgrund der höheren Pachtpreise vielfach die Subventionen, also diese Direktzahlungen, gar nicht bei den Landwirten ankommen, sondern an die Verpächter weitergeleitet werden. Das ist also schon ein System, was sehr schwierig ist. Deswegen wird auch von vielen Umweltverbänden gefordert, die Direktzahlungen von dem Flächenbesitz abzukoppeln und dahin zu gehen und zu sagen, wir wollen, dass bestimmte gesellschaftliche Leistungen erbracht werden und die wollen wir positiv entlohnen. Also so, dass es sich für Landwirtinnen letztendlich lohnt, um nach Umweltstandards auch zu wirtschaften oder nachhaltig ihre Flächen zu bewirtschaften, weil sie dafür dann die Gelder bekommen.
Okay, da haben wir also schon die ersten Probleme, die wir irgendwie in diesem System sehen. Wir steigen da nachher nochmal ein. Eine Frage noch dazu, bekommt man dieses Geld, egal ob man da Pflanzen anbaut oder Hühner oder Kühe oder so drauf hat? Also
Es gibt unterschiedliche Anteile und Stufen dann, aber man bekommt das Geld und je nachdem, was man anbaut, sind da Unterschiede.
Okay, also es gibt diese große EU-Förderung, diese GAP-Zahlungen. Wie sieht's weiter aus in der Subventionsstruktur?
Jetzt muss ich einmal nachschauen. Ich habe das alles aufgedröselt. Moment.
Oh, wow. Ihr könnt das ja nicht sehen, aber Beate hat richtig Papier mitgebracht hier.
Genau, also wir haben, er hat ja schon erwähnt, den großen EU-Topf. Ich kann das auch nochmal beziffern. An negativen, also an umweltschädlichen Subventionen sind wir dabei 3,9 Milliarden Euro, die aus der EU jährlich kommen, die nur umweltschädlich sind. Und da zählen auch ein Teil der Direktzahlungen mit dazu, eben weil es nicht diese Unterschiede gibt. Genau, das ist das Größte. Ansonsten gibt es, wie auch schon angesprochen, bei den Protesten war das ja Anfang auch, die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer. Das ist eine Subvention, die aus unserer Sicht auch umweltschädlich ist, weil damit natürlich befördert wird oder gefördert wird, dass wir fossile Energien nutzen. Mhm. Dann gibt es in der Landwirtschaft, was eher auf Verbraucherebene Seite jetzt auch ist, die Reduzierung der Mehrwertsteuer für tierische Produkte. Das heißt, wir haben einen Mehrwertsteuersatz von 7% auf Grundnahrungsmitteln gegenüber einem normalen Mehrwertsteuersatz von 19%. Und gerade bei tierischen Produkten, wo wir alle wissen, wir müssen unseren Konsum tierischer Produkte nicht nur aus Umweltschutzaspekten, sondern vor allem eigentlich auch aus gesundheitlichen Aspekten reduzieren, ist das natürlich ein absoluter Fehlanreiz, den wir auch jetzt in dem Gesamtkonstrukt von Ernährungs- und Agrarpolitik sehen. Genau, und ansonsten gibt es noch, das sind aber eher so kleinere Töpfe, Energiesteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft oder auch die Stromsteuerentlastung für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft. Das sind jetzt so die großen, wo man so ein Subventionsvolumen von insgesamt 6,1 Milliarden Euro jährlich.
Aber die Reduktion der Mehrwertsteuer gibt es ja auch für pflanzliche Lebensmittel. Oder? Also das ist ja in dem Fall, wenn du das als Subvention bezeichnest, zählt es ja auch da rein.
Nee, bei dem ist es schon rausgerechnet bei den Preisen. Also bei den 5,2 Milliarden Euro, die beziehen sich rein auf tierische Produkte. Man bezeichnet das, also der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt auf Grundnahrungsmittel. Und da sind tierische Produkte mit drin.
Genau. Das heißt, du bist jetzt schon reingesprungen in das Thema, welche dieser Subventionen sind denn umweltschädlich. Ne? Also da sind wir jetzt schon. Und du hast gerade schon gesagt, also wenn wir es einmal aufdröseln, wir haben einmal diese Direktzahlungen, die GAP-Zahlungen. Das heißt, es gibt Geld aus der EU für die Landwirte. Und alles andere, was du genannt hast, ist, ihr müsst weniger Steuern zahlen oder ne, weniger Abgaben leisten auf Dinge, die andere Industrien bezahlen müssen. Das sind die zwei großen Arten von Unterstützung, die wir haben für die Landwirtschaft.
Ich glaube, da gibt es noch weit mehr. Also das ist jetzt nur ein Potpourri, was ich genannt habe. Da gibt das.
Aber wir fangen damit mal an, weil wir müssen ja irgendwie in 30 Minuten das so ein bisschen in Anpack kriegen. Ja, du hast jetzt angefangen, die Subventionen schon in umweltschädliche und nicht umweltschädliche Subventionen einzuteilen. Bei den also Subventionen auf tierische Lebensmittel, das verstehe ich sofort, macht Sinn. Auch sowas wie Diesel macht sofort Sinn. Jetzt hast du gesagt, bei den GAP-Zahlungen, da ist auch ein großer Teil umweltschädlich. Kannst du erklären, warum?
Naja, also das ist das, was ich eben schon gesagt hatte. Wenn wir jetzt bei den Direktzahlungen sind, dann bekommen die Landwirtinnen das Geld ja nur, weil sie Flächen besitzen und nicht aufgrund der Art und Weise, wie sie wirtschaften. Das heißt, es wird nicht berücksichtigt, wie viel Pestizide werden eingesetzt, wie viele Düngemittel werden eingesetzt, was wird angebaut, wie sind die Fruchtfolgen. Also mit den Fruchtfolgen kann man auch nochmal einiges verändern im Boden. All das wird nicht berücksichtigt und deswegen kann man die Direktzahlungen als umweltschädlich einteilen.
Okay.
Jetzt klingt das für mich ein bisschen wie ein Zielkonflikt. Auf der einen Seite haben wir Landwirte, Landwirtinnen, die sehr stark auch von Subventionen abhängig sind. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Und auf der anderen Seite weiß man aber, dass eben genau diese Subventionen einen sehr schlechten Effekt haben, auch fürs Klima und für die Umwelt, weil die Art und Weise, wie die Subventionen ausgezahlt werden, halt eben nicht in Einklang stehen mit unseren Klimazielen oder Naturschutz oder so. Und deswegen ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt das probiert, was die Ampel angestoßen hat und was wir auch auf europäischer Ebene diskutieren, klimaschädliche Subventionen abzubauen und den Schalter umzustellen, damit wir halt eben auch die Landwirtschaft auf Klimakurs bekommen, dann könnte das ja zulasten der LandwirtInnen gehen, die genau von diesen Subventionen abhängig sind. Deswegen ist für mich gerade sehr, sehr stark die Frage, wie man so einen Umbau der Subventionen hinbekommen kann, ohne dass die Landwirtschaft komplett kollabiert oder die Menschen nach wie vor auch ihr Einkommen haben und ja auch Lebensmittel produzieren können. Und ich kann das erzählen als Abgeordneter aus Schleswig-Holstein, auch teilweise aus dem ländlichen Raum, sind das auch genau die Fragen, die mich begegnen. Habt ihr da als FÖS Konzepte oder Ideen, wie man das so umsetzen kann, dass man halt eben ja soziale und ökonomische Fragen mit ökologischen dann halt eben auch in Einklang bringt?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Da könnte ich jetzt auch stundenlang ausholen und darüber referieren.
Das werde ich zu verhindern wissen, Bernd.
Genau, ich glaube, also ein großes Problem ist, natürlich haben wir keine Konzepte jetzt in den Schubladen und sagen, das können wir rausholen und wenn wir es so machen, dann funktioniert das. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Aber es gibt ja verschiedenste Zusammenschlüsse, nenne ich das jetzt mal. Also beispielsweise die Zukunftskommission Landwirtschaft, die hat sich ja auch sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. 2020 gab es ja auch schon mal große Bauernproteste und daraufhin wurde die Zukunftskommission Landwirtschaft ja einberufen, die sich aus Wissenschaft, Landwirtinnen und auch Umweltschutzorganisationen und Verbänden zusammensetzt. Und die haben geschaut, wie kann eben dieser Wandel gelingen unter ökologischen, ökonomischen, aber auch sozialen Aspekten. Weil natürlich ist auch klar, wir haben auch nicht nur den Landwirt oder die Landwirtin, die auf die Subventionen teilweise auch sehr stark angewiesen sind. Wir haben am Ende auch den Konsumenten. Und da können sich auch nicht alle Konsumenten das leisten, wenn die Lebensmittel sehr stark teurer werden. Ne? Auch wenn man dazu sagen muss, in Deutschland geben wir natürlich einen sehr geringen Anteil unseres Nettoeinkommens für Lebensmittel aus. Dennoch gibt es viele Bevölkerungsschichten, die sich eben höhere Lebensmittelpreise nicht leisten können. Darauf nochmal auf den Anfang, wo kann man bei der Landwirtschaft ansetzen? Ich glaube, die Zukunftskommission Landwirtschaft, aber auch die Borchert-Kommission, die sich ja mit der Nutztierhaltung beschäftigt hat, die haben sehr gute Ansätze entwickelt und auch, wenn man jetzt die Zukunftskommission Landwirtschaft sieht, auch einen Konsens geschaffen über eine Breite von Landwirtinnen, Wissenschaftlern und auch Umweltschutzverbänden, was es ja so vorher gar nicht gab, wo man sich diese Konzepte einfach anschauen muss und dann gucken muss, welche Maßnahmen kann man jetzt davon umsetzen. Also es geht einfach darum, dass man die planetaren Grenzen berücksichtigt. Und wenn man das jetzt nochmal auf die GAP zurückzuführen geht, dann geht es auch nicht darum, dass den Landwirtinnen diese Subventionen komplett weggenommen werden sollen, sondern es geht einfach um eine Umschichtung, dass wir nicht mehr sagen, wir wollen für die Flächen entlohnen, sondern für das, wie produziert wird. Also wenn ein Landwirt oder eine Landwirtin nachhaltig produziert, dann soll sie dafür entlohnt werden und nicht, weil sie eben diese Flächen hat. Und natürlich ist das eine Umstellung, aber das kann mit einem guten Instrumentenmix dann auch gelingen. Und es ist auch nicht so, dass man von heute auf morgen diesen Schritt gehen soll, sondern der kann auch schrittweise erfolgen. Wichtig ist nur, dass es auch für die Landwirtschaft ein Planungskonstrukt gibt. Das heißt, eine Verlässlichkeit dessen, womit sie auch planen können. Weil das ist auch ein Grund gewesen, der ja bei vielen Bauernprotesten angesprochen wurde, dass die Landwirtinnen einfach gar nicht wissen, wo sind sie? Wie sieht die Politik von morgen aus? Worauf können sie sich tatsächlich verlassen? Und auch, wie können sie ihren Betrieb jetzt umstrukturieren und nicht heute Maßnahmen umsetzen, die vielleicht in 3-4 Jahren schon wieder anders strukturiert werden und dann der Hof wieder anders gestaltet werden muss. Da geht es in der Landwirtschaft auch vieles drum, weil natürlich diese Stallausbauten, wenn wir in der Tierhaltung sind, wo wir auch sagen, okay, wir müssen da investieren und die Tierhaltung anders gestalten, dann sind das natürlich auch Maßnahmen, die sehr teuer sind und die Landwirtinnen über viele Jahre tragen müssen dann.
Ich frage da mal kurz kritisch rein, ne? Wenn wir jetzt umbauen, die Subventionen von hier ist Fläche, die bewirtschaftet wird, zu wir unterstützen eine bestimmte Art der Nutzung, die ökologischer ist, ne, und innerhalb der planetaren Grenzen hält. Erreichen wir dann mit der Förderung noch das Ziel, die Lebensmittelversorgung in der EU zu sichern mit den Subventionen? Weil das war das Erste, was du gesagt hast, dass dafür ja diese Subventionen ausgegeben werden. Und wenn wir das Ziel verändern, verlieren wir dann das alte Ziel aus den Augen?
Nicht zwangsläufig.
Okay, also wenn wir es gut machen, dann nicht.
Das ist ja auch das, es kommt auf einen guten Instrumentenmix an, der auch das dann im Blick natürlich hat. Wir müssen ja auch bedenken, die Landwirtschaft können wir nicht nur auf deutscher Seite denken, sondern das ist etwas, was ja europäisch gedacht werden muss. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, wir machen unsere Lebensmittel beispielsweise teurer. Wir sagen, okay, wir setzen jetzt eine Emission für Fleisch, ne? CO2-Emissionen für Fleisch. Das heißt, unsere Landwirtinnen haben es teurer, Fleisch zu produzieren, die Lebensmittelpreise steigen. Was würde dann erst passieren? Natürlich würden dann auch mehr Importe reinkommen, die günstiger verkauft werden können. Und so ist es, dass man das System deswegen ja aufeinander abstimmen muss. Es müssen auch mehrere Politikebenen einbezogen werden. Also zum Beispiel auch die soziale Seite muss da stark mit reinkommen. um eben, wenn wir natürlich Lebensmittelpreise teurer machen, dass wir dann auch gucken, okay, können sich das alle Bürgerinnen leisten oder müssen wir da auch noch irgendwie schauen? Beispielsweise mit einem Angebot kostenfreies Mittagessen für Kinder in Schulen und Kitas, was ja auch sehr elementar ist.
Ja, okay, das heißt, damit würde man es ja dann nochmal so in ein anderes System umlegen. Ja. Die Kosten, das auch ein politisch finanziertes System ist. Aber ich weiß, es widerstrebt dir, was ich dich jetzt fragen werde, weil du bist Wissenschaftlerin und du hast schon sehr klar gemacht, wir befinden uns in einem wahnsinnig komplexen System, das auch ein sehr zentrales System ist, weil Essen ist wichtig, brauchen wir alle. Trotzdem würde ich jetzt versuchen, mit dir gemeinsam eine kleine Stichpunktliste zu machen. Mhm. Was sind denn Ideen, was könnte man ganz konkret tun, um den Umbau in diesem Subventionssystem voranzutreiben, sodass das sinnvoller ist?
Ohne da jetzt ganz konkret zu werden, weil ich glaube, das kann man nicht, weil da das hatte ich ja auch schon gesagt, diese Ideen habe auch ich nicht in der Schublade. Mhm. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich ordnungsrechtliche Möglichkeiten und dann gibt es noch ökonomische Instrumente. Und ich glaube, das haben auch viele mittlerweile schon klar gemacht. Wir gehen dahin und setzen Anreize. Und zwar Anreize zum positiven Handeln. Und die müssen wir auf allen Bereichen setzen. Sowohl in der Landwirtschaft, das könnte beispielsweise dann etwas sein wie eine Stickstoffüberschussabgabe.
Das musst du kurz erklären.
Klingt kompliziert auf jeden Fall. Das
ist ein langes deutsches Wort.
Genau, also Stickstoff... Düngung ist halt elementar fürs Pflanzenwachstum. Mhm. Und der Stickstoff kann aber nicht komplett von den Pflanzen verwertet werden. Das heißt, wenn zu viel gedüngt wird, gelangt er auch in den Boden, ins Grundwasser und das ist wiederum nicht gut für die Umwelt. Und durch die Düngeverordnung müssen Landwirte eine Stoffstrombilanz führen. Das heißt, sie müssen einfach notieren und darlegen, wie viel Düngemittel bringen sie ein und was kommt raus. Also sie müssen einfach schauen, wie ist der Boden gerade. Und da kann man dann quasi schauen, wenn zu viel gedüngt wurde, dass eine Stickstoffüberschussabgabe eingeführt werden muss.
Also dass man bestraft, dass zu viel Dünger...
Genau, muss quasi gezahlt werden. Das würde dann dazu führen, dass Landwirtinnen ja schon versuchen, in ihren Grenzen auch zu bleiben.
Darf ich nochmal einen anderen Aspekt einwerfen? Es gibt ja, wie in vielen politischen Feldern, auch das Thema Verteilung. Also wir haben, und ich habe das schon gesagt, ich komme aus Schleswig-Holstein, da die Situation, dass immer viele LandwirtInnen in Familienbetrieben ein Problem haben, Nachfolge zu finden, weil ihre Kinder halt eben keine Lust mehr haben, den Hof weiterzuführen. Ich glaube, es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die Anzahl der Höfe bis 2040 sich halbieren wird im Vergleich zu heute. Und wir haben auf der anderen Seite so eine Tendenz, dass wir sehen, dass auch gerade die Lebensmittelmärkte in den vergangenen Jahren, sowohl in Deutschland wie aber auch global, sehr, sehr stark von einigen großen Konzernen dominiert werden. Die großen Supermarktketten in Deutschland, Edeka, Rewe, Aldi und so weiter. Oder aber auch so große Konzerne wie Nestlé und andere, die dann so die globalen Märkte dominieren. Welche Rolle spielt das in dieser ganzen Entwicklung, die du gerade schon beschrieben hast und über die wir gesprochen haben? Ist das ein Faktor oder spielt das eigentlich überhaupt gar keine Rolle? Und warum diskutieren wir, und das ist das, was mich so stark auch gerade wundert, nicht vielmehr auch darüber, weil es gibt ja durchaus AkteurInnen im Lebensmittelbereich, denen es recht gut geht und die auch in den letzten Jahren sehr, sehr hohe Gewinne gemacht haben mit ihren Konzernen. Und auf der anderen Seite stehen dann halt viele LandwirtInnen, die ja nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, genau. Also das ist auch so das ganze System, was wir halt betrachten müssen. Ich würde das jetzt mal am Hand der Milchwirtschaft machen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns das angucken, dann haben wir in der Milchwirtschaft halt eine Andienungspflicht und eine Abnahmeverpflichtung. Das heißt, die Landwirtinnen gehen mit den Molkereien eine Verpflichtung ab. Die Molkereien nehmen die Menge ab und die Landwirte liefern auch die gesamte Menge an die Molkereien. Die Preise werden allerdings erst festgesetzt, wenn die Molkereien die Milch weiterverkauft haben, also entweder weiterverarbeitet haben oder der Verkauf erfolgt ist. Das heißt, ein Landwirt oder eine Landwirtin hat überhaupt keinen Einfluss auf diese Preise, die sie bekommen. Bekommen sie auch zu einem späteren Zeitpunkt. Und da sieht man schon ganz stark, auch nur ein gewisser Teil des Milchpreises bleibt bei den Landwirtinnen. Und deswegen ist es auch gerade in dem Bereich so, dass die Landwirtinnen nicht mal kostendeckend arbeiten können. Das heißt, sie bekommen für das Produkt, was sie nachher liefern, nicht das, um ihre Kosten am Betrieb zu decken. Und das ist eigentlich schon ein Fehler im System. Und wenn wir dann noch gucken, auch was bezahlt dann der Verbraucher, die Verbraucherin am Ende für die Milch, dann ist es schon, ja, dann fragt man sich, wo bleibt dieser Rest dazwischen und wem geht es gut? Und deswegen finden wir es auch gut, wenn wir uns diese Konstrukte genauer anschauen. Und gerade im Bereich des Milchmarktes gibt es dann auch Möglichkeiten, ja, wie man das steuern kann. Beispielsweise mit dem Artikel 148 der gemeinsamen Marktwirtschaft besteht auf europäischer Ebene die Möglichkeit, dass man Verträge anders aushandelt und beispielsweise Preise vorher festsetzt.
Was Rasmus gerade auch angesprochen hat, ist ja das Thema Machtkonzentration. Mhm. Also Macht liegt bei wenigen Akteuren, hast du gerade gesagt. Wir müssen mal fragen, wem es denn da eigentlich gut geht. Das zeigt sich, glaube ich, im gesamten Agrarsektor. Wo siehst du das und wo ist es vielleicht besonders problematisch?
Eine große Macht kommt einfach von den Handelskonzernen. Ne? Also es gibt 4 große Handelskonzerne und die bestimmen dahingehend das Marktgeschehen. Und da haben Landwirtinnen es schwierig, auch ihre Preise durchzusetzen. Deswegen muss man da tatsächlich auch gucken, wie kann man das entflechten? Wie kann man da hinkommen, dass Landwirtinnen eine stärkere Verhandlungsposition auch haben? Letztendlich sind sie am Anfang der Lieferkette. Mhm. Und genau, dann sind ja manchmal auch noch ein paar Zwischenhändler dazwischen und da muss man einfach schauen, wie kann man das ein bisschen entflechten. Wir hatten in einer der Studien auch schon mal dahingehend geguckt, kann man das Kartellrecht vielleicht nochmal anschauen und gucken, wie kann es zu einer Entflechtung dieser Marktmacht kommen? Also wie könnten die einzelnen Konzerne nochmal aufgedröselt werden?
Mhm. Rasmus, ihr beschäftigt euch gerade damit. Es gibt dieses Stichwort Windfall Tax. Ich gebe zu, ich habe das erste Mal in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge gehört. Was ist das?
Ich glaube zunächst einmal, dass wir eine ganze Reihe von Instrumenten jetzt auf den Tisch legen müssen und ein paar Punkte, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, gehören auf jeden Fall mit dazu. Wir müssen uns anschauen, wie diese Marktdominanz, Machtkonzentration bei einigen wenigen Konzernen überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben die EU-Kommission zum Beispiel auch aufgefordert, Ursula von der Leyen aufgefordert, darüber eine Untersuchung anzustellen. Das könnte sie mit ihren Beamtinnen tun. Das ist auch ihre Aufgabe, zu schauen, welche Entwicklungen gibt es auf den europäischen Märkten, beispielsweise auch im Lebensmittelbereich, um überhaupt erstmal auch sich genauer anzuschauen, wo ist eigentlich das Problem und wo kann man da noch ansetzen über Instrumente, die jetzt gerade eben auch schon genannt worden sind. Kartellrecht spielt da auf jeden Fall eine große Rolle, Macht auch wieder anders zu verteilen, nicht in den Händen von wenigen Konzernen, sondern in den Händen auch derjenigen, die die landwirtschaftlichen Produkte produzieren. Ein anderes Feld ist die EU-Agrarpolitik, darüber haben wir auch schon gesprochen. Da muss auf jeden Fall eine Menge passieren, damit öffentliche Aufgaben wie Natur- und Klimaschutz finanziert werden, Tierwohl finanziert wird und halt eben nicht die größten Betriebe das meiste Geld bekommen, nur weil sie groß sind. Und der dritte Bereich ist das da, wo wir jetzt gesehen haben, dass in den letzten Jahren schon eine Fehlentwicklung stattgefunden hat und wir sehen können, dass es Lebensmittelkonzerne gibt, die massiv Profite gemacht haben, während sowohl viele VerbraucherInnen wie aber auch viele Landwirte in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, ihren Betrieb nicht mehr weiterführen können, weil es sich ökonomisch nicht mehr rechnet oder als VerbraucherInnen vielleicht Probleme hat, am Ende des Monats überhaupt die Lebenshaltungskosten noch finanzieren zu können, dass wir dort ansetzen mit einer sogenannten Windfall Tax, Übergewinnsteuer, die Übergewinne bei Lebensmittelkonzernen besteuert, das Geld dann abgeführt wird an den Staat oder an die Europäische Union und dann die öffentliche Hand das Geld dann wieder umverteilen kann, entweder zu LandwirtInnen oder aber auch zu VerbraucherInnen, so dass sie stärker unterstützt werden in Krisenjahren. Auch das hat Regina auch schon gesagt und ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, da setzen wir an, da haben wir ein paar Konzepte zu, wie man sowas auch umsetzen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir einen Instrumentenmix brauchen, um dieses strukturelle Problem zu lösen. Das System Landwirtschaft ist aus meiner Sicht krank und es gibt unterschiedliche Instrumente, die man anwenden könnte, um es zu reparieren. Aber leider tun wir das zu wenig. Und auch wenn du das nicht direkt gefragt hast, will ich das direkt antworten. Glaube ich, dass, tja, ich bin dann ja auch irgendwie Politiker, ja, und antworte, was ich will und nicht, was gefragt wird. Glaube ich, dass wir, dass eins der Hauptprobleme gerade ist, dass wir darüber gar nicht so sehr sprechen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir das hier heute tun, weil ich erlebe, dass sehr, sehr viele KollegInnen auch im EU-Parlament, aber auch in Deutschland, im Bundestag und so, gar nicht so sehr darüber sprechen, über die strukturellen Probleme sprechen, bereit sind, die zu ändern, sondern vor allem darüber reden, wie man, weiß ich nicht, Klimaauflagen oder Naturschutzregeln oder so schleifen kann, damit die Landwirte weniger belastet sind, in Anführungszeichen, und dass das irgendwie nicht zur Lösung des Problems führt, sondern Probleme nur vertagt. Das ist uns hier, glaube ich, allen klar. Aber nichtsdestotrotz dominiert das gerade sehr, sehr stark in der politischen Debatte. Aber aus meiner Sicht ist das halt genau die Landwirtschaftspolitik, die wir über sehr viele Jahrzehnte erlebt haben in Deutschland und in Europa und die halt eben nicht funktioniert und die zu diesen Problemen, über die wir jetzt in der Folge sprechen, halt eben auch geführt hat. Und deshalb, glaube ich, sollte man da anders ansetzen und die Debatte auch anders führen.
Okay, also dein Wunsch ist, dass wir nicht uns jetzt einzelne Themen rausgreifen und die bearbeiten, sondern dass wir uns einmal wirklich das ganze System anschauen und ganzheitlich neu denken und dann einen Wandel anstoßen, der an vielen verschiedenen Stellen in diesem System ansetzt.
Genau, und dann halt über Instrumente als Zwischenschritte sprechen, die, über die wir heute gesprochen haben.
Ja.
Da kann man natürlich auch eine Sache machen, wenn man die anderen nicht durchsetzen kann oder so. Da muss man, glaube ich, ein bisschen flexibel sein. Aber genau, das große Ganze.
Okay. Beate, hast du eine abschließende Einschätzung dazu? Wie siehst du dieses Thema und diese Maßnahmen, die Rasmus gerade so ein bisschen aufgezählt hat?
Naja, also letztendlich das, was wir ja schon gesagt haben und was aus meiner Sicht die Zukunftskommission Landwirtschaft auch schon gesagt hat, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wir können uns da nicht nur auf einzelne Stufen der Wertschöpfungskette beziehen oder spezifizieren, sondern wir müssen das gesamte System betrachten. Und da geht es von den Landwirten los, über den Handel bis aber auch zu den Verbraucherinnen, sodass alle damit drin sind. Und es muss einfach eine Politik geben, die auch alle Stufen berücksichtigt. Also die diesen Wandel eben an verschiedenen Stellen angeht und viele Politikfelder auch damit einschließt.
Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem noch eine Kleinigkeit dahinter hängen. Du hast so oft jetzt angesprochen, wie komplex das Ganze ist. Und ich merke auch, mein Kopf ist jetzt sehr voll. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen einen Anpack in das Thema und habe ein bisschen mehr Verständnis. Aber ich weiß, wenn ich wirklich wissen will, was da los ist, und es geht ja auch um mein Essen, dann brauche ich mehr Infos. Mhm. Hast du vielleicht eine gute Quelle, wo man sich gut einlesen kann? Gibt es Bücher, gibt es Podcasts dazu oder Studien, irgendwas, was man sich gut anschauen kann?
Schwierig. Zu dem großen ganzen Thema gibt es immer viele verschiedene Informationen. Ich finde immer viele Kleckerinformationen. Mhm. Wenn ich mich jetzt als normale Verbraucherin informieren möchte, würde ich tatsächlich immer so ein bisschen auf den Seiten vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Da sind schon einzelne Sachen ganz gut drauf. Ne? Wenn wir uns jetzt auch mal angucken, ist ein Thema, mit dem ich mich auch länger beschäftigt habe, Lebensmittelverschwendung, dann gibt es da zum Beispiel sehr gute Informationen, auch wie man Strategien, wie man das vermeiden kann. Wenn man sich jetzt eher in dem großen politischen Bereich interessiert und wissen möchte, welche Instrumente gibt es auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, finde ich, wird es ein bisschen schwierig, da jetzt sich auf eine Seite zu beschränken.
Okay, aber da haben wir ja schon mal einen Anpack mit der Seite des Bundesministeriums, wo man sich schon mal umschauen kann. Also vielleicht geht's ja auch bei euch, gibt's ja auch ein paar Infos.
Genau, bei uns findet man natürlich auch ganz viele Studien, wo wir auch ganz viel zu den einzelnen Instrumenten im Bereich Agrarpolitik berichten und auch oftmals eine Wirkungsanalyse machen, wo wir dann einschätzen, wie wirken einzelne Instrumente, wie können sie auch ineinander wirken, weil wir haben natürlich auch viele Instrumente, die da ist klar, die wenden wir nicht miteinander an, sondern es sind eher Alternativen, um zu schauen, wie können wir da auch ökologischer werden in der Produktion, aber auch im Konsum. Und wir haben auch vieles gemacht, wo wir dann mal geschaut haben, wie kann auch der Handel damit reinkommen.
Okay, Beate, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dieses komplexe Thema mit uns zusammen aufgedröselt hast.
Vielen Dank.
Vielen Dank, ich fand es sehr spannend.
Rasmus, mein Kopf ist voll. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Also eine ganze Menge. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich mich sehr auf die Folge freue und das ist absolut auch bestätigt worden. Ich glaube, dass das nochmal deutlich gemacht hat, wie komplex eigentlich auch Landwirtschaftspolitik ist und dass einige dieser Schlagzeilen oder Sprüche auf Protestbannern, auf Bauerndemos vielleicht nicht alle Aspekte dieser Thematik aufgreift, sondern dass wir wirklich an die Struktur ran müssen, das System verändern müssen. Und das ist mir heute nochmal sehr deutlich geworden.
Ja, also bei mir ist auch hängen geblieben, wie komplex dieser ganze Sektor ist. Aber vor allem kommt mir das so absurd vor, dass wir ein System haben, in dem bis zu 40% des Einkommens von Landwirten von EU-Subventionen abhängig ist. Also das ist was ich auf jeden Fall nochmal sehr mit raustrage aus dieser Folge. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Housing, weil Wohnen ein großes politisches Thema ist und wir das Recht auf Wohnraum für alle in der ganzen EU umsetzen wollen. Aber das ist gar nicht so leicht. Vor welchen Herausforderungen wir stehen und wie wir das angehen können, darüber sprechen wir mit Ruth Schagemann. Sie ist die Präsidentin des Architecture Council Europe und hat dazu ein paar spannende Perspektiven mitgebracht.
Wenn wir über Qualität sprechen, dann muss man eben aufpassen, wir sprechen hier nicht von goldenen Wasserhähnen, sondern wir sprechen hier von einem Lebensraum und Gebäude und Häuser und Städte, in denen wir uns sicher fühlen, in denen wir gerne leben möchten, in denen wir unsere Kinder aufziehen wollen. Das heißt, das hat ein unglaublich starke Auswirkungen auf ja auch unsere Gesundheit, ne, und unsere Sicherheit.
Wenn ihr Money Matters genauso liebt wie wir, dann lasst uns eine Bewertung da, am allerliebsten natürlich 5 Sterne. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn allen euren Freundinnen und Freunden weiter. Und wir freuen uns riesig, wenn wir von euch lesen oder hören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch super gerne bei uns. Am besten meldet ihr euch bei Rasmus, am liebsten über das soziale Medium eurer Wahl. Wir haben euch alle Links dazu in die Shownotes gepackt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Bis dann.
Tschüss.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.